Ich glaube, dass sich grundsätzlich eine Stadt, auch so eine wie Köln, immer mehr auch in den Quartieren entwickelt. Ja? Also wir reden natürlich immer von der Innenstadt, aber auch die Quartiere, Bergisches Viertel etc. Ist ja sehr, sehr populär. Aber dass sich diese Quartiere, die Stadtteile immer weiterentwickeln und sich ja diese 15-Minuten-Stadt entwickelt. Ja? Dass ich immer mehr ohne Auto auch in meinem Bereich erledigen kann. Diese Erlebniswelt ist im Untergeschoss und im Obergeschoss. Und da haben wir einfach mehrere Bereiche gemacht. Es gibt zum Beispiel Feuerwehr, Raumfahrt, Prinzessin, Fantasy-Welten. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, das umzusetzen. Mhm. Wir haben selbst 3 Kinder und dann habe ich einfach die Playmobil-Sachen mit ins Büro genommen und haben uns angeguckt, was ist denn charakteristisch bei Playmobil? Es ist immer die Bodenplatte, es ist immer die Eckverbinder etc. Und daraus haben wir dann diese Optik kreiert und dann verschiedene Welten geschaffen. Ja, die Gastronomie war ja lange Zeit so der ungeliebte Nachbar in der Fußgängerzone, der ungeliebte Nachbar des Retailers. Und heute ist er der Lieblingspartner, weil er natürlich die Verwaltung erhöht. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass ich hinfahre, noch was essen kann. Und die Anteil zum Beispiel, wenn man sich mit Mallbetreibern unterhält, die Anteil der Foodmieter nimmt ständig zu.
Was glaubst du, wenn wir in so 10 Jahren, also Mitte der 30er Jahre, in Läden gehen? Zum Beispiel jetzt hier auf der Schildergasse in Köln oder so, werden sich die Store-Design-Konzepte grundlegend verändert haben? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Caroline Martens und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Retail-Themen. Mit meinem heutigen Gast Mike Drewitz, Director Shop Consult bei Umdash, spreche ich über Trends im Ladenbau. Umdash, The Storemakers, zählt zu den führenden Ladenbauunternehmen Europas. Die Österreicher beschreiben sich selbst so: handwerklich verwurzelt, visionär im Digitalen, stets mit menschlichem Anspruch und einem Ziel, erfolgreiche Stores zu realisieren. Jährlich realisiert das Unternehmen über 8000 Ladenbau- und 200 Generalunternehmerprojekte. Gemeinsam mit der Division Doka ist die Umdash Group mit über 170 Produktions-, Logistik- und Vertriebsniederlassungen auf 5 Kontinenten tätig. Sie befindet sich seit 155 Jahren im Besitz der Familie Umdash. Designtrends im Ladenbau, Erlebniswelten, Regionalität, Storytelling, Verbindung von Online und Offline, Umbau statt Neubau. Mike Drewitz, selbst Innenarchitekt und schon viele Jahre bei Umdash, umschreibt für uns diese Trends und gibt Einblicke in seine Projekte. Mike, herzlich willkommen in den EHI Studios. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights.
Ja, vielen Dank, Caro, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Bevor wir gleich die Trends im Ladenbau vor unserem inneren Auge aufleben lassen, starten wir mit einer Runde schnelle Fragen. Wenn ich in einen Store gehe, achte ich vor allem hierauf.
Als erstes auf dieses Wow. Warum bleibe ich stehen? Wie ist der Gesamteindruck, die Atmosphäre? Besonders zum Beispiel Eingangsinszenierungen, ja, sie sind gerade sehr aktuell, Wechselflächen oder auch die Architektur der Raumhülle, ja, kann natürlich was Besonderes sein. Ja, ich war jetzt bei der Olympiade in Paris zum Beispiel und was da an Retail-Inszenierungen jetzt stattfindet, ja, da war genug Wow, ja, auf der Champs-Élysées.
Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was du so in Paris gesehen hast?
Also eigentlich zum Beispiel in der Champs-Élysées war sehr, das House of Innovation von Nike, das durften wir auch vor 2-3 Jahren einrichten. Das hat mehrere Etagen und die Erdgeschossebene ist halt nur für In-Store-Aktivierung eigentlich gedacht. Das ist wie eine Wechselbühne, ja, so. Und das ist natürlich jetzt für Olympia fast kunstvoll gestaltet. Es gibt da halt Sportler, 3D-gedruckte Sportler. Und dann haben die über 6 Meter die Klamotte quasi, ja, gestreckt weitergehen lassen, ja, in den Raum rein. Ja. Also quasi eine künstlerische Inszenierung des Ganzen. Natürlich sehr viel mit digital dabei, ja, aber das ist schon sehr interessant. Und was mir auch gefallen hat oder was auch so ein kleiner Trend ist, Bauzäune neu zu machen. Mhm. Also wenn man überlegt, es fing an in London zum Beispiel, da gibt es einen neuen City Ikea, in der Nähe vom Oxford Circus. Und da haben die, es gibt ja diese blaue Ikea-Tüte, die jeder kennt. Und da haben die ganze Fassade blau gemacht und nur dieses Band dann oben dran gemacht. Also wie so eine riesen Einkaufstüte, ja. Und jetzt auf der Champs-Élysées baut Louis Vuitton da gerade ein neues Quartier. Also dann haben die einen Louis Vuitton-Koffer, alter Bauart quasi, komplett um diesen Block rumgezogen, ja. Und jetzt hat man dann quasi einen 150 Meter großen, ja, einen 40 Meter hohen Koffer da stehen, ja, als Inszenierung. Genau, also da gab es mehrere Sachen, hat mir sehr gut gefallen.
Okay, das sind ja auf jeden Fall voll die Eye-Catcher. Wie kommst du auf die besten Designideen?
Also ich glaube, es geht ja nicht nur ums Design, es geht auch um die Strategie und das Konzept, was dahinter steht. Ja, das Design ist ja eine Folge der Strategie. Und um auf Ideen zu kommen, graben wir schon sehr tief. Ja, wie kann ein Retail-Konzept aussehen? Das ist zum einen die Geschichte des Hauses zum Beispiel. Ja, darüber kann man was erzählen. Natürlich über die Marke. Ja, da gibt es genug Besonderheiten, die man hat, zum Teil die Historie etc. Dann kann ein Thema sein, das Produkt, die Produktinszenierung. Es gibt ja Firmen, die sehr über das Produkt, über die Produktverpackung zum Beispiel definieren. Und daraus kann man auch ein Retail-Design machen. Ja, es gibt die Lage der Immobilie, ja, die Zielgruppe, die das Thema sein kann, ja, mhm. Und dann auch so eher technische Themen oder was den Betriebstyp angeht, ja, oder welches Retail-Format das ist, ja. Und da gibt es eine Menge Möglichkeiten, Ansätze rauszufinden, um ein Retail-Konzept zu entwickeln einfach, ja.
Und ist das, was wir sehen, wenn wir in einen Laden gehen, das Wichtigste oder spielt eine andere Sinneswahrnehmung eine ebenbürtige Rolle?
Natürlich spielen alle Sinne eine Rolle, ja, natürlich. Mhm. Aber ich glaube, zwei Wahrnehmungen würde ich da herausstellen. Ich sehe, alles, was nicht digitalisierbar ist, gewinnt ja im stationären Handel an Bedeutung, ja, um einfach den Unterschied zu haben.
Gut auf den Punkt gebracht, ja.
Und da ist ja das Thema, was fühle ich, wenn ich in den Laden reingehe? Und da ist auch zum Beispiel ganz wichtig, wie werde ich vom Personal wahrgenommen? Ja, Personal habe ich online ja nicht. Und da einfach die Freundlichkeit zu haben, einfach, oder wie wird man, ist man willkommen oder nicht, ja, das zu spüren, das ist in USA oder Asien manchmal etwas freundlicher als hier, muss man schon sagen. Das merkt man dann schon als Unterschied, finde ich, aber da können wir noch ein bisschen aufholen. Und als zweite Wahrnehmung würde ich sagen, wie unser digitales Auge reagiert, unser Handy, ja. Kommt sofort der Fotoreflex, will ich was fotografieren oder nicht? Und das ist eigentlich auch eine Sinneswahrnehmung. Quasi der Sinn, hat es wert zu teilen, ja. Ähnlich wie Komiker immer ständig überlegen, ist es als Gag verwertbar oder nicht. Ja? Mhm. Ist auch schwierig, mit so Leuten zusammenzuleben wahrscheinlich. Aber das, so ist es natürlich auch da. Man sieht etwas, es gefällt und hat es einen Wert zu teilen oder nicht. Ja? Ich glaube auch schon, dass Retail-Konzepte da sehr vom Social Media beeinflusst werden, weil natürlich das Wow, ja, so wichtig ist, um diesen Reflex auszulösen. Ja.
Umdasch, was macht ihr, von dem man denkt, ihr würdet es nicht machen?
Vielleicht denke mal bei Umdasch an erster Linie an Neubauprojekte und Rollout, aber wir machen aber auch sehr individuelle Umbauprojekte, das würde ich gerne nennen, und das Thema Nachhaltigkeit. Bei dem Umbau von bestehenden Stores liegt sehr viel Potenzial. Wir hatten ja generell in den letzten 20 Jahren, so von den Nullerjahren bis 2010, eine unheimliche Expansion von Retailflächen, ja, von großen Modehäusern etc. Und jetzt sind die zum Teil ja auch im Renovierungszyklus, ja, es steht da wahrscheinlich ein Umbau auch an. Ist aber vielleicht von der Invest-Seite her aktuell sehr schwierig vielleicht, ja. Und da liegt, glaube ich, sehr viel Potenzial in den Umbauten, weil vieles, was rein an Ladenbausystemen noch im Laden verfügbar ist, ja, kann man weiterverwenden, komplett anders inszenieren, ja, aber dann im Bestand arbeiten, ja. Man kann vieles aus der Raumhülle behalten, Boden, Wand, Decke zum Beispiel, ja. Und selbst bei neuen auch Rollout-Konzepten wird ganz klar gesagt, wir wollen aber die und die Sachen behalten. Mhm. Das war vor einigen Jahren noch nicht
gemacht,
so.
Oder?
Das ist so wie Secondhand in der Mode oder Essen im Restaurant mitnehmen, ja. Das ist alles normal jetzt. Und so ist auch im Retail und völlig normal. Und es ist schade, das wegzuschmeißen, ja. Und also da haben wir eine große Kompetenz, das alles in-house zu planen, zu bauen, umzusetzen, vieles in Bestand zu nehmen. Ja, und da sind wir schon beim zweiten Thema, Nachhaltigkeit. Da bieten wir Workshops an, ja, haben da sehr viel Wissen aufgebaut die letzten Jahre. Das fing an eigentlich mit einer großen Materialbibliothek, ja, die wuchs und wuchs, wird immer mehr.
Was haben ist eine Materialbibliothek?
Ja, es gibt sehr viele neue Materialien, die nachhaltig sind, ja.
Ja.
Also es gibt Platten aus Fischhäuten, es gibt aus Reishülsen,
also Baumaterialien,
ja, mhm. Es gibt Hanfbaustoffe, ja, aus schnell wachsenden Hanfpflanzen. Aus sämtlichen Materialien gibt es auch Mischungen, ja, neue Materialien zu machen. So, und die werden alle nachhaltiger produziert und eingesetzt. Und das ist hochinteressant. Es sind auch sehr schöne Materialien, muss man sagen, die völlig neuen Eindruck haben.
Mhm.
Von daher ist das keine Sache von zweiten Wahl, sondern eher es sind sehr ästhetische Materialien. Mhm. Ja, auch in vielen Retail-Konzepten sieht man es auch zum Beispiel immer mehr, ja. Recycelte Kunststoffmaterialien, ja, mhm. In Boutiquen, daraus wird eine Theke gemacht zum Beispiel oder sowas. Und mit diesen Materialien fing es quasi an und dann haben wir daraus das Ganze erweitert. Wir haben auch eine Online-Bibliothek für die nachhaltigen Materialien eingesetzt. Es ist nicht nur das Material, es geht auch um das Eco-Design, ja. Also das nennen wir das. Das ist quasi die nachhaltige Planung. Also ich muss ja quasi in der Planung schon berücksichtigen, wie sieht dann die Folgenutzung aus, ja. Kann ich es leichter wieder demontieren? Ist alles verleimt? Muss ich hinterher wegschmeißen? Kann ich es wieder demontieren? In seine Ursprungsmaterialien zurückführen zum Beispiel, ja, oder auch wie ist es rückbaufähig, ja. Das mhm. haben wir zum Beispiel auch im Travel Retail, wenn wir Duty-Free-Bereiche planen. Da steht auch schon im Mietvertrag drin, dass es alles wieder natürlich rückbaufähig sein muss, ohne den Bestand zu beschädigen etc.
Werbung. And the Rita goes to Imke. Nächstes Jahr verleihen wir, das EHI, zum 18. Mal die Rita Awards. Was wird mit dem Preis ausgezeichnet?
Der Rita zeichnet innovative Technologielösungen im Handel mit besonders hoher Innovationskraft und hohem strategischen Nutzen aus.
Ja, der Call for Application beginnt jetzt. Wer kann sich wo bewerben?
Einzelhändler weltweit und ihre Technologiepartner. Einzelhändler erhalten den Rita Award, während ihre Technologiepartner als Top-Supplier Retail geehrt werden. Um mitzumachen, müsst ihr einfach das Formular bis zum 30. September auf unserer Webseite hochladen. Die Teilnahme ist übrigens kostenlos.
Dann mal los. Link findet ihr in den Shownotes. Wir sprechen heute ja über ein paar konkrete Projekte von euch. Normalerweise, wenn du über eure Projekte sprichst, hast du PowerPoints dabei mit aussagekräftigen Bildern. Die fallen beim Podcast natürlich weg, aber wir werden jetzt unser Bestes geben, den Hörerinnen und Hörern dennoch ein gutes Bild zu vermitteln. Und die Links zu den Projekten, über die wir jetzt sprechen, sind auch in den Shownotes. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt da natürlich jetzt auch parallel draufklicken und reinschauen. Mike, der Puppenkönig in Bonn. Ich kannte den gar nicht bis zur Vorbereitung für dieses Gespräch. Was habt ihr bei dem Projekt gemacht? Was kann ich mir aber auch überhaupt unter diesem Puppenkönig in Bonn vorstellen?
Ja, der Puppenkönig ist, also als Bonnerin würdest du ihn kennen, weil er seit über 110 Jahren ist das bekannteste Spielwarenhaus der Stadt. Mhm. Ist in der Nähe des Hauptbahnhofes und Teil einer Klosteranlage, also ein sehr schönes historisches Gebäude. Und 2019 gab es da einen Wechsel, das klassische Spielwarensortiment hat geschlossen und ein Bonner Investor, Alexander Jentsch, hat wirklich mit sehr viel Liebe und Herzblut dieses Projekt in Angriff genommen. Die Idee war, eine Erlebniswelt zusammen mit Playmobil zu schaffen, wo man das Thema Verkauf und Erlebnis zusammenbringt. Ja.
Ich sehe das hier auch auf den Bildern, also ich sehe ganz große Playmobil-Figuren, ich sehe eine Decke, die ist himmelblau gestrichen und alle Regale oder die ich jetzt zumindest auf den Fotos sehe, haben auch so rot-weiß bemalte Markisen. Also es ist schon alles so super farbenfroh und schön. Inwiefern ist das denn eine Erlebniswelt?
Genau, also weil es ein Mix ist, ein Mix aus verschiedenen Nutzungen. Insgesamt reden wir hier von über 800 Quadratmetern, also drei Etagen. Und ich glaube, der Retail der Zukunft ist nicht so eingleisig, sondern hat immer mehrere Bereiche. Also hier haben wir einen Themenbereich gemacht, wo die Erlebniswelt stattfindet. Das sind über 18 Exponate im Bereich Playmobil. Und dann gibt es natürlich eine Retailfläche und eine Eventfläche und ein Bistro. Ja? Also Gastronomie haben wir ja bei den Erlebniswelten immer dabei, eine Eventfläche auch und der klassische Retail dazu. Und diese Erlebniswelt ist im Untergeschoss und im Obergeschoss. Und da haben wir einfach mehrere Bereiche gemacht. Es gibt zum Beispiel Feuerwehr, Raumfahrt, Prinzessin, Fantasy-Welten. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, das umzusetzen. Mhm. Wir haben selbst drei Kinder und dann habe ich einfach die Playmobil-Sachen mit ins Büro genommen und haben uns angeguckt, was ist denn charakteristisch bei Playmobil? Es ist immer die Bodenplatte, es ist immer die Eckverbinder etc. Und daraus haben wir dann diese Optik kreiert und dann verschiedene Welten geschaffen.
Und ich könnte dann quasi mit meinem Kind hingehen und sie könnte da spielen, wir könnten einkaufen und danach können wir einen Muffin essen. Ne? Das genau. Ist quasi die Idee.
Die einzelnen Exponate haben alle verschiedene Angebote. Ja? Also es ist am Beispiel Feuerwehrstation zum Beispiel. Ja? Also ein bisschen der Klassiker im Obergeschoss. Es gibt dann ein Feuerwehrauto, da kann ich reingehen, das Licht bedienen. Ja? Es gibt eine Rutschstange und dann gibt es auf der Rückseite ein digitales Angebot. Ich kann mit einem virtuellen Wasserstrahl, ja, an einer Löschdüse kann ich quasi ein Feuer löschen zum Beispiel. Ja. Ja. Dann gibt es in jedem Angebot, ähnlich wie so in der Miniaturwelt Hamburg, quasi eine Vitrine mit einer Welt, was zum Thema Rettungswesen passt zum Beispiel. Ja. So, und da passiert dann auch einiges zum Anschauen. Und was sehr gut ankommt bei den Kindern, ist dann einfach immer die Spielstation, wo ich dann das jeweilige Thema spielen kann. Ja, also
ja,
natürlich
klar.
So. Und es richtet sich natürlich an verschiedene Altersgruppen von Kindern. Ja, das fängt ja so mit 3 Jahren an, ja, mit den Mini-Bereichen und wird dann immer älter bis zu den Novel-More-Themen im Untergeschoss oder den Dinos. Ja. Grundsätzlich kann man ja sagen, die Kindheit wird immer kürzer. Ja. Also Spielzeug ging früher ja so bis 12, 13, ja, und heute eher bis 10. Mhm. Spielzeug wird dann vom Handy abgelöst eigentlich, kann man schon sagen. Und deshalb sind digitale Angebote auch sehr wichtig, dass man zum Beispiel Argument Reality hat, dass wir, da haben wir verschiedene Bereiche gemacht, wo man dann, wo dann Playmobil-Figuren zum Leben erweckt werden, ja, wo dann aus dem Handy dann ein Dino aus der Wand kommt, ja, mhm. Und für
diese digitalen Bereiche auch das, was du mit der Feuerwehr beschrieben hast, das macht ihr auch alles selbst oder habt ihr Partner für solche Sachen?
Aus der Kundensicht hat sich das so entwickelt, dass der Kundenwunsch, einfach einen Ansprechpartner für alles zu haben, gerade bei diesen eher komplexen Themen, die da sind. Und einige buchen alles, einige Teilbereiche davon. In dem Fall haben wir fast alles gemacht, außer Teile des Ausbaus. Und auch das Digitale gehört dazu. Das ist einfach, da geht es erst um die kreativen Ideen, was man einsetzt. Das Thema Budgetfindung ist natürlich immer wichtig im Digitalen, ja, aber was kann man machen? Und dann hat jedes Exponat hat ein digitales Element. Und das haben wir dann programmiert und dann mit dem Content versehen und machen auch den Service dazu. Ja.
Mhm. Genau. Und dann hattet ihr doch bestimmt auch bei Playmobil jemanden, der das auch freigeben musste, oder? So Style-Guide-mäßig,
ne? Da gab es eine enge Zusammenarbeit. Mhm. Ja. Es gibt auch eine Kreativabteilung bei Playmobil, die dann auch die Exponate baut zum Beispiel. Ja, die kleinen Playmobil-Exponate. Das gibt es auch und es war ein Projekt. Ich bin ja dem Investor, dem Herrn Jensch, da sehr dankbar, dass er so viel Herzblut da reingesteckt hat, weil es ist natürlich auch ein anspruchsvolles Projekt. Ja. Es gibt sehr viele Ideen und es muss alles unter einen Hut gebracht werden. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass er da so ein Kleinod da in den Bonnern geschenkt hat quasi. Ja.
Mm, voll. Also ich habe auch das Gefühl, ich musste auf jeden Fall mal hin. Das ist der Trend Erlebniswelten und Digitalisierung, richtig?
Genau, das ist das. Und vor allem, es wird ja auch, was mich selbst gewundert hat, wie das dann ausgeweitet wird. Also es gibt ein großes Programm mit Events natürlich. Man kann natürlich klassisch, wie bei anderen Welten auch, den Kindergeburtstag da buchen. Das ist natürlich klar. Man kann dann da essen etc. Man kann so Pakete buchen. Aber es wird auch für Veranstaltungen genutzt. Ja, es gibt natürlich ein normales Programm. Alle zwei Tage ist irgendeine Aktion. Die Kinderfeuerwehr Bonn war zum Beispiel da, hat sich dann halt mit dem Feuerwehr fotografiert etc. Aber es gibt auch Sonderveranstaltungen von einer Großbank, hat da ein Vorstand gesprochen vor Firmenkunden. Also es wurde als Event-Location genutzt. Es ist natürlich auch viel interessanter, abends mal dahin zu gehen, als jetzt zum 10. Mal im Hotel XY zu sein. Ja? Also da mischt sich ja wieder die Eventisierung, ja, Retail, alles zusammen.
Ja, voll. Das ist interessant, wie sich das, wie du schon sagst, dann einfach vermischt und in unterschiedliche Bereiche wirkt. Kommen wir zum nächsten Trend Regionalität. Etwa 20 Kilometer südlich unseres Studios hier in der Kölner Innenstadt befindet sich der Flughafen Köln-Bonn. Und ihr habt den Duty-Free-Bereich in den Terminals 1 und 2 am Flughafen Köln-Bonn designt. Und da ging es auch eben total um dieses Thema Regionalität. Das finde ich jetzt natürlich interessant. Mike, was habt ihr da, was war die Idee? Weil ich finde, wenn man so die Bilder sieht, ne, ich sehe da schon das Kölner Brückengrün und manchmal sind da auch so Slogans, ob Kölsch sozusagen. Aber ich glaube, hinter dem Design steckt noch viel mehr, als ich jetzt sehen kann. Ja.
Also grundsätzlich ist die ganze Gestaltung für die Reisebranche sehr interessant. Und nach Corona zieht ja der Reiseverkehr wieder an und viele Airports und Travel-Retail-Anbieter investieren wieder in ihre Flächen. Das merkt man schon, weil es zum Teil auch viel Wechsel gab in der Zeit. Und im Wettbewerb mit den internationalen Flughäfen haben ja die kleineren Airports oder die mittleren Airports ja mit meist europäischen Zielen die Chance, noch mehr ihre Region zu repräsentieren. Eigentlich liegt es ja nahe, einfach mehr Charme reinzubringen, mehr Emotionalität. Ja,
das ist ja auch immer so, dass man dann so Souvenirs auch da kaufen kann oder so, ne?
Ja, das auch. Mhm. Aber auch, dass man einfach, das ist dann mein Flughafen sozusagen. Mhm. Warum denn nicht? Ja, das kann ja mehr sein, als nur einen Flughafen habe. So ist auch in Köln-Bonn, ja. Und da gibt es mehrere Ansätze. Einerseits haben wir bei der Gestaltung vom Terminal 1 und Terminal 2 mitgewirkt. Das ist quasi die Flughafenseite, ja. Was kann man da emotionalisieren und schöner machen? Und dann haben wir bei diese Duty-Free-Bereiche in beiden Terminals, ja. Das sind zusammen rund 1.500 Quadratmeter auch neu konzipiert und bauen können, ja. Grundsätzlich war das Ziel, den Retail anders zu gestalten. Der bisherige Retail war in einzelnen Räumen untergebracht, ja. Ähnlich wie in Einkaufszentren. Man hat Retail Unit 1, 2, 3, 4, alles ist nebeneinander, hat ein Rolltor, abends wird zugemacht und so. Und das ist aber vom Erlebnis her und von der Attraktivität der Fläche, weil es auch ein sehr schöner Flughafen ist. Ja, Terminal 2 ist ja dieses schöne Glasterminal, ja. Das kann man ja auch viel mehr strahlen lassen, ja. Das wurde eher vom Retail ein bisschen bedeckt. Und da ist halt die Idee, alles offener zu gestalten und vor allem die Themen, die jetzt eher einzeln präsentiert werden, also Retail, Wartezone, ja, Gastronomie, alles mehr miteinander zu mischen. Das ist okay. Zum Beispiel das Thema auch bei Flughäfen, dass es alles so ineinander geht und mehr so als ein Erlebnisraum gilt und nicht erst Verkauf, Warten. Aber ja, außerdem habe ich Arbeitsbereiche noch integriert. Das wird auch offener, dass man mal in Ruhe noch mal eben was fertig machen kann. Das war ja auch früher nicht so. Das mobile Arbeiten hat ja sehr stark zugenommen. Mhm. Eben noch mal eine Telco machen, ja, dass wir dafür Flächen haben, ist auch ein Ziel. Ja, und die Regionalität wollten wir natürlich aufnehmen. Was können wir an Gestaltung machen, was nur der Köln-Bonner Flughafen kann? Darum geht es eigentlich.
Ja, sag mal ein paar Beispiele. Ja, also du hast mir das ja eben auch schon erzählt.
Der Rhein, ja, verbindet ja Köln und Bonn. Ja, so. Und da haben wir jetzt eine Idee gehabt, den Rhein als Wegeführung zu inszenieren. Ja, so. Und dass wir da dann auch als Leitsystem, dass man, wenn man den Rhein entlang geht, automatisch zwischen Terminal 1 und Terminal 2 geht. Ja, weil da gab es immer bisher auch so ein Bottleneck, wo sich viele verlaufen haben und so, hat man eine logische Führung. Da kann man auch jedem, wer fragt, in jeder Sprache der Welt sagen, geh einfach auf der blauen der Linie weiter, so, da erreichst du dein Ziel. Und das ist so ein Thema, ja, so, da haben wir dann den Rhein. Dann haben wir das Kölner Brückengrün an der Fassade verwendet, ja, das ist ja nun mal auch so ein Unikum hier in Köln. Mhm. Die Idee von, so haben wir den Herrn, ist auch der Adenauer Airport und war ja sein Wunsch, kein sozialistisches Rot zu nehmen an den Brücken, sondern das Grün. Ja, das war die Idee, das war ja die Angst.
Alle Kölner Brücken, ich glaube, boah, es sind 6, 7, 8 oder so, ne, sind Grün. In diesem Grün, wobei es teilweise so ein bisschen verblasst ist, aber ja.
Genau, aber das ist daher und es gibt eine Spezies, ja genau. Und da haben wir dieses Brückengrün, da gibt es ja in Bonn diese Straße, wo sich die Japaner immer schön ihre Selfies machen. Im Frühjahr, wenn die Kirschblüte ist, haben wir dann im Bereich der Parfumkosmetik diese Kirschblütendecke installiert. Es gibt im kölschen Dialekt gibt es das kölsche Grundgesetz. Ach, ja, das gibt es dann auch nochmal, ja, Maradiot etc. nochmal an den Fassaden. Dann gibt es natürlich rein von der Technik her, also das Thema Beethoven haben wir noch, Beethoven als Highlightfläche, Karneval nochmal als Lichtinstallation in Terminal 2 gebracht, ja. Und so gibt es halt verschiedene Themen. Und von der Retail-Thematik her haben wir verschiedene Highlightflächen gemacht, ja. Auch die nochmal Akzente bilden, weil im Retail haben wir immer mehr das Thema, dass wir sehr flexibel sein müssen und wechselnde Inszenierungen machen müssen. Entweder im Travel Retail ist es sehr besonders stark, weil natürlich viele Marken mal für 4 Wochen, für 6 Wochen sich präsentieren, ja. Und dann kommt die nächste Marke, ja, weil man sich auch in diese Flächen einkauft. Man ist ja auch zum Teil wieder Vermieter als Retailer, ja. Also es ist ja immer mehr, dass man dann ja so ein Markenhub ist für verschiedene Kunden einfach. Und das ist eine Sache, die im Travel Retail sehr ausgeprägt ist, weil es ja auch eine sehr teure Fläche ist, ja, mit einer sehr hohen Frequenz. Aber das wird natürlich auch im normalen Handel kommen, ja, im stationären Handel, in der Fußgängerzone, ja, etc., dass einfach mehr diese temporären Inszenierungen da kommen. Und genau. Und wir haben durch diesen, die Idee war, diesen Marktplatzcharakter zu machen. Also wir haben keine abgeschlossenen Retail-Einheiten gemacht. Zum Teil haben wir die, aber so versteckt, dass man sie gar nicht wahrnimmt. Ja? Mhm. Möbel, die man rein und rausschieben kann, Überbauten, so eine Art Pergola, um ganzheitlich eine Atmosphäre zu erzeugen und nicht diese Garagenoptik, ja, Tor zu und geschlossen. Und gerade in Terminal 2 ist eine sehr offene, da gibt es gar keine Fassade. Ja? Da gibt es so ein Nachtabschlusssystem, ja, weil das ein 24-Stunden-Terminal ist. Ist ohnehin meistens auf, aber da muss was überlegt, um das einfach offener zu machen. Ja.
Okay, ich merke schon, wir können über jedes Projekt super viel erzählen, weil ihr da auch ein richtiges Storytelling jedes Mal hinter habt. Ich habe das Gefühl, dass ich nach dieser Folge auch nochmal anders durch Stores gehen werde. Kommen wir zum Thema Bettenried in der Theatinerstraße in München, ein bayerisches Traditionsunternehmen für hochwertige Heimtextilien im Stil einer Altbauvilla. Es geht um den Trend Storytelling. Ich bin gespannt.
Ja, also wir haben viele Kunden in München, ja, und das Bettenried gibt es seit 1916, ja, es wurde als Bettenreinigung mal gegründet und es gehört so zu den traditionsreichsten Münchner Häusern. Es gibt so einige Häuser, die über 100 Jahre am Standort sind und das ist so, und das Bettenried liegt so quasi hinterm Rathaus, wenn man es mal ein bisschen profan beschreibt, zwischen hinterm Rathaus und den 5 Höfen, ja, Richtung da gibt es ein Eckhaus. So, und ist halt der Spezialist für hochwertige Heimtextilien, ja, und Schlafen. Das Haus hat sehr viele lokale Stammkunden natürlich aus München und Münchner Süden, ja, aber auch viele internationale Kunden, ja, die im Sommer kommen aus dem arabischen Raum und dann da einkaufen, ja, weil es natürlich schon ein schönes Erlebnis ist und auch sehr, sehr persönlich. Ja, und die Aufgabe bestand darin, eigentlich in mehreren Etappen einen Komplettumbau des Hauses durchzuführen über mehrere Jahre. Und da haben wir einen Masterplan entwickeln dürfen. Und dieses Gestaltungskonzept hat halt optische Elemente einer Altbauvilla. Die Idee dahinter ist, damit wir mit den verschiedenen Bereichen die Lebenswelt der Kunden widerspiegeln. Ja? Es gibt also Wohnbereich, Schlafbereiche, Bad etc., Tischkultur. Ja. Und,
also sie machen gar nicht mehr nur noch Betten sozusagen?
Nein, nein,
ne?
Das ist der gesamte Bereich Home, ja, Individualisierung von Kissen, Bettwäsche, ja, auch für den fürs eigene Boot, ja, da muss ja auch das Label drauf. Das wird alles gemacht natürlich.
Natürlich.
Und es gibt, was mir auch nicht so bewusst war, was für teure Betten es gibt. Ja, also es gibt auch einen Markt für Betten, die mehrere hunderttausend Euro kosten. Ja, also
das
teuerste kostet
auch nicht klar.
Knapp 500.000 Euro. Ja, das gibt
okay.
es. Also,
okay.
Also ich wundere mich, weil das ist so, aber es wird auch da durchaus ein Bett für 150.000 Euro gekauft.
Okay, meine, also wir sind ja absolut im Premium.
Du hast ja auch ein Kind, ja. Überleg mal, ein Pipi-Unfall wird teuer, ja. Also das, aber ich finde es toll.
Nesseschutz.
Ja? Es ist ja. Genau, Nesseschutz, genau. Aber jedenfalls ist es ein sehr sympathisches geführtes Haus. Frau Dahm hat das vom Haus her immer begleitet und Herr Walosek als Geschäftsführer. Und der haben da sehr viel Liebe und Herzblut reingesteckt. Das mag ich immer, wenn der Kunde, ja. Da immer komplett mitgeht. Da haben wir es gibt ja individuelle Kissenfertigungen, ja, für Kissen. Und da haben wir so ein, um die Kissenmuster zu zeigen, haben wir eine Paternoster-Vitrine gebaut, ja, wo dann immer die kleinen Kissenmuster drin sind und dann können die immer weiterlaufen. Dann kann ich mir meinen Stoff aussuchen, zum Beispiel, ja, dass man immer.
Ist das eigentlich denkmalgeschützt, das Haus?
Das ist, ja, es gibt schon eine Gestaltungssatzung, die man anwenden muss.
Ja,
aber
ne?
Was wir gemacht haben im Zuge der Fassade ist, das Haus haben wir ein bisschen wieder der Ursprungsform zurückgeführt. Als die Fußgängerzonen in den 70er Jahren so entwickelt wurden, haben sich die Fassaden an den Häusern ja so entwickelt, dass meistens das Erdgeschoss gebaut wurde, die erste Etage, wo der Laden stattfand, der Retail stattfindet, und dass man da dann die Gestaltung gemacht hat. Ja? So auch da. Und dann hat ein Haus eigentlich immer eine Zweiteilung. Unten die Retail-Optik, sieht man hier nach Köln ja genau. Ja?
Total,
ich habe meine Werbung und da drüben ist irgendein Haus, was ich auch gar nicht so rechnen muss, weil unten wird ja der Retail gemacht. Und jetzt ist ja eher zum Glück der städtebauliche Ansatz einfach auch, dass das ganze Haus wirken zu lassen einfach. Ja, und da haben wir einen gewissen Rückbau aus den 80er Jahren gemacht, diese Fenster, diese massiven Profile zurückgeführt und einfach diese alte Fassade wiederhergestellt, ja, und auch eine neue Eingangssituation gemacht, dass es einfach wieder zum Haus passt, oder zur ganzen Lage passt einfach.
Aber jetzt, wenn ich mir jetzt so die Bilder angucke, ne, ich sehe auch überall dieses Fischgrätparkett, also wunderschön. Es ist nicht so, ihr habt nicht so einen digitalen Ansatz, oder? Es ist schon sehr alles auf Haptik und Stoffe und.
Genau, in dem Fall ist tatsächlich, es gibt digitales Schaufenster, ja, in der Schaufenstergestaltung gibt es einen digitalen Screen. Aber sonst ist die Präsentation sehr, sehr analog und lebt von der Haptik und von der Optik, ja, einfach, ja.
Ja.
Was auch ein Thema ist, wir haben bei dem Haus viele Sachen übernommen aus der Architektur. Einfach das Thema Design to Budget ist immer wichtig, ja, bei jedem Projekt. Und wenn die Gipskartondecke noch in Ordnung ist, das Treppenhaus, ja, dass man da einige Teile behält, anders inszeniert, schon wirkt es ganz anders. Und das ist da auch Thema gewesen, ja. Und immer die Budgets natürlich zu betrachten, wie viel Invest ist pro Etage nötig, ja. Wenn man hingeht, bitte einmal den Private Shopping Room zeigen lassen. Das ist der VIP-Room, also der Private Shopping Room quasi. Das ist der ehemalige Büro des Geschäftsführers, noch so aus den 50er Jahren, noch so mit der Holzvertäfelung und allem, ja. Und das ist dann jetzt der Private Shopping Room. Und ich mag auch den Aufzug. Der Aufzug sieht so aus wie früher, so ein alter Intercity aus den 80er Jahren. Der hat sogar noch einen Aschenbecher drin, so aus Messing. Die haben wir auch gelassen. darf nur keiner rauchen. Aber das sind ja Themen, die gab es früher mal. Ja,
ja, auf jeden Fall. Vor gar nicht so langer Zeit. Kommen wir zum nächsten Projekt. Musikhaus Thomann in Burgebrach-Treppendorf. Thomann kennen wir jetzt hier auch persönlich gut, weil wir in dem Online-Shop das ganze Podcast-Equipment gekauft haben. Und hier geht es so um das Thema, den Trend verbinden von Online und Offline, also Musikhaus Thomann. Was habt ihr da gemacht? Was war die Idee?
Ja, Thomann, genau, ist in der Musikszene natürlich sehr bekannt. Sonst, also bei vielen, vielen ist das absolut ein Begriff, bei einigen eher gar nicht, die nicht aus der Musikszene kommen.
Mhm.
Und Thomann feiert dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Und das ist quasi nach dem Krieg entstanden, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Bamberg, ja, ist das
okay.
Ganze so. Und das ist ein paar hundert Seelendorf. Und als der Sohn eines Bauern hat da quasi die Musik gemacht, die Mutter hat ihn gefördert, ja, das war jetzt ja auch nicht, sollte eigentlich ja den Hof übernehmen, hat dann aber Musik gemacht, die Mutter hat das gefördert und hat dann den der Musikinstrumente verkauft quasi. Aus dem Auto heraus ist zu Musikern hingefahren, nach dem Krieg alles. Mhm. So. Und daraus ist dann ein kleiner Laden entstanden, immer größer. Dann kam wieder die nächste Generation, hat einen Katalogverkauf gemacht. Daraus ist dann der Online-Store geworden.
Ja, interessant.
Und so ist mittlerweile dann Europas größter Musikhändler. Ja, so. Und
in dem Store haben sie jetzt natürlich wahrscheinlich eher weniger Laufkundschaft. Das ist schon so ein Store, wo man sich vornimmt hinzufahren.
Ja,
ne?
Das muss man sich auch vornehmen, sonst wird man es nie finden. Das ist auch noch eine kleine Odyssee von der Autobahn. Aber das ist, so es lohnt sich, es ist wirklich ein Erlebnis, aus dem Wald zu kommen. Und aus diesem kleinen Bauerndorf ist mittlerweile, es besteht zur Hälfte aus Hochregallagern, ja, und ist eine Riesenwelt. Also ich kann es nur empfehlen. Mhm. Gibt es auch ein Amphitheater, ein Atrium, Gastronomie natürlich, gibt es auch ein kleines Hotel. Mhm. Also da entsteht so ein Musikmecker, ja. Und das ist wirklich schon interessant. Und Musiker, da ist immer auch eine schöne Stimmung. Weil natürlich die Musiker freuen sich alle da zu sein, probieren die Instrumente aus. Das ist extrem wichtig, ja, als Onliner, dass man natürlich das alles ausprobiert. Und so ist das alles da entstanden. Und jetzt, die Retailfläche wird jetzt auf über 5000 Quadratmeter erweitert. Und das in mehreren Bauabschnitten. Und haben wir dann auch den Masterplan gemacht. Der ist noch bis in den nächsten 2 Jahre weiter, bis das umgesetzt ist alles. Und genau. Und was ich sehr bewundernswert finde, es ist ein Familienunternehmen mit 5 Geschwistern. Und wie die es schaffen, so ein Business aufzubauen. Ich meine, das macht jetzt über 1,2 Milliarden Umsatz, das Ganze, ja. Also so ein kleines Musik, aus einem kleinen Musikgeschäft entstanden. Wie man das alles sehr persönlich hält. Das finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Und Hans Thoman als Geschäftsführer, ja, der 5 mit seinen 4 Geschwistern noch, hält das sehr persönlich. Und auch die Webseite, ja, ist sehr, sehr persönlich gehalten. Wenn ich ja mein Instrument habe, habe ich direkt die Ansprechpartner dazu, kann die sofort anrufen, weil natürlich die Beratung extrem wichtig ist. Und wenn man da mal ein Instrument kauft, zum Beispiel, ja, das ist dann auch sehr, sehr nett und wirklich ein Erlebnis. Ja.
Aber trotzdem ja auch digital. Ne? Ich sehe hier Fotos, die Abteilungen sind quasi nach Musikinstrumenten. Ich habe Akkordeon, Tuba, das sehe ich dann immer in so einer Leuchtschrift. Und dann sehe ich ganz viele Tubas und immer noch den Proberaum. Inwiefern verbindet sich hier Online und Offline?
Genau, also das Digitale ist einmal ein Inszenierungsmittel natürlich auf der Fläche, dass ich da verschiedene, auch so einen Tunnel habe mit einer LED-Wand, wo dann zum Teil auch Thoman-Mitarbeiter dann zum Beispiel im Drum-Bereich dann Schlagzeug spielen. Wenn ich dann durchgehe, habe ich ein Image und sonst höre ich die Musik zum Beispiel. Dann gibt es elektronische Preisauszeichnungen an den Musikinstrumenten. Das Thema zieht sich eigentlich durch das ganze Konzept. Es gibt für die Instrumentengattung gibt es eine Gestaltung, ein Herzstück, wie wir es gerne nennen, eine Hauptgestaltung, wie bei der Tuba. Es ist halt dieser Trichter, ja, als Gestaltungsmerkmal. Und es gibt Anspielräume, ja, dass ich immer die Musikinstrumente testen kann und auch für mich sein kann, um das zu testen. Ja, wenn mehrere gleichzeitig das Ganze ausprobieren, das gehört dazu. Und die Gestaltung ist halt sehr dynamisch, dass hinterher so ein Durchfluss durch alle Ebenen entsteht, weil das ist ein Gebäude, was immer wieder angebaut wurde, ergänzt wurde, ja. Und das Thema Wegführung ist da sehr, sehr wichtig. Und deshalb gibt es auch ein ausgeklügeltes Leitsystem.
Okay, und dann kommen wir zu dem letzten Trend, den wir besprechen wollen, nämlich die Gastronomie-Einflüsse. Ich bin gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast.
Ja, die Gastronomie war ja lange Zeit so der ungeliebte Nachbar in der Fußgängerzone, der ungeliebte Nachbar des Retailers. Und heute ist er der Lieblingspartner, weil er natürlich die Verweildauer erhöht. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass ich hinfahre, noch was essen kann. Und die Anteil zum Beispiel, wenn man sich mit Mallbetreibern unterhält, die Anteil der Foodmieter nimmt ständig zu. Ja, so, und auch die Umsätze sind so. Und es gibt immer mehr Foodkonzepte, die in Hamburg gibt es eins, was zum Teil dann aus seinen Insta und YouTube und TikTok Reels entstanden ist und darüber populär geworden ist. Und dann holt sich ein Center das auch rein zum Beispiel, ja. Aber das erleben wir immer mehr, dass das auf der Mall-Seite einerseits gemacht wird. Aktuell planen wir 2 Food Courts in Einkaufscentern. Eins auch bei Dodenhof in Posthausen. Das wird Ende August komplett eröffnet, der Roots Court. Auch da wird die Anzahl der Foodmieter erhöht, ja, und auch die Aufenthaltsqualität enorm gesteigert. Es gibt einen Eventbereich dazu, es gibt einen Wintergarten, ja, also eine ganz andere Welt im Gegensatz zu vorher. Also das sehen wir auf jeden Fall. Und natürlich auch Gastronomie als Teil von Umbauprojekten oder so von größeren Händlern, ja, dass da natürlich Kaffeekorner reinkommen, Kaffee für den kleineren Bereich, Bistros oder auch ganze Gastronomien, die wir da einsetzen.
Ja, ich habe das voll gemerkt, auch in Fashion-Stores total häufig, dass da jetzt auch Cafés drin sind. Ne?
Genau,
also was
genau.
Es früher definitiv nicht gab. Was glaubst du, wenn wir in so 10 Jahren, also Mitte der 30er Jahre, in Läden gehen, zum Beispiel jetzt hier auf der Schildergasse in Köln oder so, werden sich die Store-Design-Konzepte grundlegend verändert haben?
Grundlegend nicht, aber schon, es gibt, glaube ich, schon Veränderungen. Man muss, glaube ich, die Frage sehen im Kontext der Stadtentwicklung. Was passiert mit der Stadt allgemein? Ja, ich glaube, da ist sehr viel in Bewegung. Ich glaube, dass sich grundsätzlich eine Stadt, auch so wie Köln, immer mehr auch in den Quartieren entwickelt. Ja? Also wir reden natürlich immer von der Innenstadt, aber auch die Quartiere, Bergisches Viertel etc., ist ja sehr, sehr populär, aber dass sich diese Quartiere, die Stadtteile immer weiterentwickeln und sich ja diese 15-Minuten-Stadt entwickelt, ja, dass ich immer mehr ohne Auto auch in meinem Bereich erledigen kann. Und das wird, glaube ich, kommen, also wird auch Retail mehr auch in den Quartieren stattfinden, nicht unbedingt nur in der Centerlage. Aber dann, dass ich glaube schon, dass sich in der Fußgängerzone also grundsätzlich mehr Gastronomie ansiedeln wird, ja, oder dass der Food-Trend da auch ein Thema sein wird. Aber auch die Fußgängerzone als Fußgängerzone im klassischen Sinne ist ja auch nur jetzt eine Retail-Autobahn, die auch gar nicht mehr zeitgemäß ist eigentlich. Ja, also ich brauche ja viel mehr Verweilzonen, ich brauche Begrünung, um jetzt die Erhitzung der Stadt zu minimieren. Ja, sonst macht es gar keinen Spaß mehr, in 10 Jahren hier lang zu laufen. Fassaden werden begrünt werden. Ich glaube schon, dass das Wohnen wird mehr in die Stadt zurückkehren, ja, zum Beispiel in die Obergeschosslagen. Und es wird die Mischung wird besser werden. Es wird, glaube ich, wird angenehmer werden. Und das hat natürlich auch Einfluss auf den Retail, ja. Ich habe, glaube ich, weniger Großflächen, also dass das große Modehändler vielleicht aus 3 Etagen 2 machen, ja, dann bleibt eine Etage frei. Dann werden Mischnutzungen einziehen, ja, ein Mix aus Retail, Dienstleistern, Showroom, Erlebniskonzepte, auch bezahlbare Erlebniskonzepte natürlich, ja. Das ist ich glaube auch, dass mehr Monolabel-Stores, dass wir da gerade so in Köln mehr Monolabel-Stores sehen werden, weil viele Marken werden gar nicht mehr durch die Wholesale-Bereich repräsentiert, weil es immer weniger Wholesaler gibt zum Beispiel. Und da ist die Frage, wie kann ich mich adäquat präsentieren? Und als Großstadt ist natürlich Köln dann ein Ort, wo solche Konzepte stattfinden, ja, als Stadt mit dem Einzugsgebiet. Es wird vielleicht mehr Premium-Konzepte geben, einfach, ja, vielleicht auch mehr Discount-Konzepte. Es wird weniger Konzepte vielleicht für die Mitte geben, weil beide Bereiche wachsen. Ja, ich glaube, das wird sich leider auch nicht aufhalten. Und wenn du das so fragst, wie sieht die Schildergasse bald aus? Also, wenn man unterwegs ist, ist immer interessant, wie empfindet man andere Städte. Ja? Also Kopenhagen ist natürlich sehr schön, was das Thema Autofreiheit angeht. Also eine wunderbare Stadt, wie die sich entwickelt haben. Ja, man denkt, man ist direkt 20 Jahre weiter in der Zukunft. Aber was jetzt die Einkaufsstraße angeht, zum Beispiel, ich war letzte Woche mal in Wien, bin abends mal über die Maria-Hilfer-Straße geradelt. Jetzt ist auch eigentlich auch eine sehr konsumige Einkaufsstraße in Wien, hat ein bisschen mehr Bäume, aber eigentlich auch nicht, ist keine besonders schöne Straße. Es hat schöne Häuser, es ist so in der Mitte, aber viel mehr Gastronomie. Die haben das Auto zurückgefahren, dürfen ein paar Autos fahren. Aber es hat eine unheimliche Aufenthaltsqualität. Wie viele da abends gesessen sind nach Ladenschluss, haben sich da aufgehalten, ja, war ich echt überrascht. Und wenn ich sowas sehe, wenn das mal in 10 Jahren in einer Schildergasse ist, dass das ein Treffpunkt ist, auch nach Geschäftsschluss, dass man da verweilt, das wäre ein sehr schönes
Okay, dann treffen wir uns in 10 Jahren auf der Schildergasse für einen Wein abends. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich bin gespannt. Ich danke dir für deine Insights.
Sehr gerne, Caro, vielen Dank für das Gespräch. Danke.
Das war mal wieder eine Folge der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Händlern, Dienstleistern und Kolleginnen und Kollegen aus den Forschungsbereichen über aktuelle Projekte aus dem Retail und Studienergebnisse. Am besten ihr abonniert unseren Podcast und verpasst keine Folge mehr. Bis bald.